Er konnte es nicht fassen. Das also war auf der Karte gewesen. Kein Wunder, dass Christus bereit war, alles dafür zu tun, die Karte wiederzubekommen. Ein eiskalter Mord, Blut und dann noch die obszöne Geste, als er auf den Kadaver spuckte. Dafür würde er nie mehr aus dem Gefängnis kommen. Er musste plötzlich lachen und sah Christus an. Wie kann man nur so saublöd sein, so etwas aufzuheben? Unglaublich. Ich sagte ja, wie wir es machen. Ich erledige jetzt diese ganzen Spinner hier. Dann nehme ich die Karte und morgen sage ich dir, wie viel ich dafür haben will. Wirklich, wie kann man so blöd sein? Und dann musste er erneut lachen. Er konnte es nicht zurückhalten. Erst war es mehr ein Kichern, dann platzte er laut heraus. Die ganze Anspannung der letzten Wochen fiel von ihm ab. Er hatte es mal wieder geschafft. Ja, sein Lachen wurde jetzt richtig schrill, fast schon hysterisch, und er konnte es nicht stoppen. Siebtens. Bruno litt unter dem kalten Wetter. Alle Knochen in seinem alten Hundekörper taten ihm weh, und er hatte kaum Appetit und schlief fast den ganzen Tag. Er hatte die vielen Menschen und die Autos gehört, aber er hatte sich nicht aufraffen können, nachzusehen, was da los war. Er hob ab und zu ein Augenlid, linste träge und beschloss, jedes Mal weiter zu dösen. Nur jetzt drang ein unangenehmes Geräusch an seine nicht mehr ganz so guten Ohren. Es war schrill und tat ihm weh, und nach verglich sein Gehirn das Geräusch mit seinen Erinnerungen. Und plötzlich schoss ihm das Adrenalin in die Adern und er war mit einem Satz auf den Beinen. Er kannte diese Stimme. Genauso schrill hatte der neulich geklungen, mit dem er sich den kleinen Kampf geliefert hatte. Er war jetzt hellwach. Sein Herz raste und pumpte ihm Sauerstoff in alle Zellen, und wie beim letzten Mal sprintete er los und wuchtete sich durch die Hundeklappe in der Schuppentüre. Kurz stoppte er. Da standen Autos, die er nicht kannte und die fremd rochen, und fast hätte er sich dadurch ablenken lassen. Aber dann hatte er wieder diese Stimme im Ohr, und die kam aus dem Haus, und in dem Haus waren Menschen, die ihm Futter gaben. Und so stemmte er seine Pfoten in den Kies und raste durch die Terrassentüre und flog dem Mann, der dieses ekelhafte Geräusch erzeugte, von hinten mit voller Wucht in den Rücken. Gerade hat er noch versucht, irgendwie dieses Lachen zu unterdrücken, jetzt blieb es ihm im wahrsten Sinne des Wortes im Halse stecken. Als etwas, das sich anfühlte, wie eine Abrissbirne von hinten auf ihn einschlug und ihn von den Beinen holte. Noch während er fiel, versuchte er, sich umzudrehen. Beide Waffen waren ihm aus der Hand gefallen und sein erster Instinkt war, eine davon zu greifen und zu erledigen, was immer ihn da angegriffen hatte. Er bekam eine Waffe zu fassen und wollte gerade die Hand heben, als ihn der nächste Hammer traf. Kira hatte sich eine der gewaltigen gusseisernen Pfannen von der Wand geschnappt. Sie war völlig fertig, starb fast vor Angst und die Träne nahm in jegliche Sicht. Aber irgendein Urinstinkt in ihr mobilisierte alle Kräfte und sie hatte die Pfanne mit beiden Händen gepackt und dann wie ein Tennisspieler durchgezogen. Als ihn die Pfanne traf, explodierte sein Kopf förmlich und er taumelte völlig blind zurück. Und Bruno fand es an der Zeit, den Kerl jetzt endlich zu vertreiben. Und so schnappte er nach seinem Arm. Aber den verfehlte er und verbiss sich stattdessen in der Taille des Angreifers. Und diesmal rettete den kein Metallteil. Und so legte er alle Kraft in seine Kiefer mit dem Ziel, diesmal nicht unentschieden auseinanderzugehen. Achtens. Kira half Antonio auf die Beine, küsste ihn ab und weinte. Und Sarah hatte sich neben mich auf den Boden gekauert und half mir dann doch hoch. Sie fragte mich, ob es mir gut ginge, und ich sah sie doppelt und mir war schlecht, aber scheinbar war zumindest mein Kiefer nicht gebrochen, denn ich schaffte es, ein geht schon wieder zu stammeln. Dann drehte sich Sarah zu Antonio und Kira um. Es tut mir so leid, es tut mir so sehr leid. Die Polizei wird gleich hier sein. Ich habe sie vorhin angerufen. Nur, ich muss weg, ich muss sofort hier weg. Bruno hatte von dem Mann abgelassen, der stark blutend auf dem Boden lag, und sah uns wedelnd an. Der Mann mit der Schusswunde blutete ebenfalls stark und auf dem Laptop hatte sich das Video aufgehackt. Ständig wiederholte sich die Stelle, in der Christus dem Mann den Brieföffner in den Hals rammte, dann spritzte das Blut pulsierend heraus und dann kam wieder die Stelle mit dem Brieföffner. Wir hatten alle genug und torkelten in den Garten. Ich habe nichts getan, ich war seine Freundin, ich habe ihm die Karte gestohlen. Ich habe damit nichts zu tun. Aber ich muss weg, ich muss jetzt verschwinden. Zeigt der Polizei einfach das Video. Aber wo wollen Sie hin? Kira, sie stand unter Schock, aber jetzt rational zu denken, half ihr ein wenig darüber hinweg. Ich weiß es nicht. Irgendwohin, wo mich keiner findet. Falls er wieder davonkommt, wird er mich weiterjagen. Ich hätte da eine Idee. Dabei sah Antonio und Kira kurz fragend an und sie nickte. Ich kann einen Onkel anrufen, er ist Fischer. Er kann mit dem Boot unten ans Strandhaus kommen. Er wird keine Fragen stellen. Danke, Antonio, danke, dass du das für mich tust. Er griff in die Tasche, nahm sein Handy heraus und wählte eine Nummer. Dann sah er Sarah an und lächelte. Er soll zwei Personen abholen, oder? 10. Kapitel. 1. Als er wieder zu sich kam, dachte er zuerst, er hätte sich in die Hose gemacht. Aber es war Blut, das aus seiner Taille in Strömen an ihm herunterlief. Da, wo der verdammte Köter ihn erwischt hatte. Und er konnte kaum atmen, und als er in sein Gesicht fasste, spürte er seine Nase nicht mehr. Die Pfanne hatte sie ihm nicht nur gebrochen, sondern auch im 90-Grad-Winkel quasi flachgelegt. Auf dem scheiß Laptop lief immer noch das Video mit dem Mord, und Christus und seine Männer versuchten verzweifelt, die Kabelbinder zu lösen, mit denen sie gefesselt waren. Aber das war aussichtslos. Die anderen waren rausgegangen, und er begann Richtung Ausgang zu kriechen. Er musste das Auto erreichen, und er musste schon wieder die Notfallnummer anrufen. Irgendwie schaffte er es, sich zum Wagen zu schleppen. Yolanda saß noch immer an den Türgriff gefesselt darin, und als sie ihn sah, stieß sie einen Schrei aus, und als er sein großes Messer zückte, liefen ihr Tränen übers Gesicht und sie stammelte: Nein, bitte, nicht bitte. Aber er schnitt nur ihre Fesseln los und befahl ihr, auf den Fahrersitz zu rutschen. Und sie tat es, aber war bereit, im nächsten Moment aus dem Auto zu springen und um ihr Leben zu laufen, als er sagte: Wenn du mich in den Nachbarort fährst, gebe ich dir 30.000. Sie sah ihn fragend an und er deutete auf die Tasche auf seinem Oberschenkel, die große Außentasche. Sieh nach, ich kann meine Hand nicht wegnehmen, sonst verblute ich. Sie öffnete den Reißverschluss und zog ein Mäppchen heraus und darin war tatsächlich ein Geldbündel. Es gehört dir. Fahr mich in den Nachbarort und setz mich dort ab. Und dann kannst du gehen, wohin du willst. 2. Kommissario Gazzucco war klein, sehr gut aussehend und trug immer nur beste Designeranzüge. Und teure Uhren. Die Uhren freilich konnte er sich nicht leisten. Er nahm sich immer welche leihweise aus der Asservatenkammer. Ganz legal, denn er hatte erfolgreich argumentiert, dass er nur glaubhaft undercover arbeiten könne, wenn man ihm seine Tarnung auch abnahm. Sein Chef, der Vizequestore, sah darüber hinweg. Nicht, weil sie sich mochten. Oh nein, sie hassten sich. Er, Gazzucco, konnte es nicht abwarten, den Job seines Chefs zu bekommen. Und sein Chef wiederum konnte es nicht abwarten, endlich aus dieser Scheißgegend wegzukommen. Und beide wussten, sie waren aufeinander angewiesen. Je mehr Erfolge er, Gazzucco, einfuhr, umso eher würden sie sich beide los sein. Und er war nun mal das beste Pferd im Stall, bei all seinen Allüren, was Anzüge und teure Uhren betraf. Und jetzt stand er in der Wohnküche dieses Landhauses und traute seinen Augen kaum. Da saß also dieser Christus, den alle Polizisten des Landes seit Jahren jagten, ihm aber nie etwas hatten beweisen können, gefesselt am Boden. Dazu eine ganze Armee seiner besten Leute, einer davon mit einer Schusswunde. Am Boden war Blut, aber der, dem das Blut gehörte, fehlte. Und keine der Waffen, die sie sichergestellt hatten, war vor kurzem abgefeuert worden. Dazu gab es dieses junge Verwalterpärchen, die völlig unter Schock standen und irgendwelchen Scheiß erzählten, der überhaupt keinen Sinn ergab. Und da war der Laptop. Und auf dem lief ein Video in Schleife und man sah, wie Christus jemanden ermordet. Und deshalb hatte er ein breites, entspanntes Lächeln im Gesicht. Es war ihm eigentlich völlig scheißegal, was hier genau passiert war. Niemand würde je danach fragen. Da war Christus. Da war das Video mit dem Mord. Der Rest war völlig egal. Er, Gazzucco, hatte Christus erledigt. Er hatte ihn und er hatte den Beweis für einen Mord. Damit war er also durch. Sein Chef würde garantiert einen hohen Posten in der Hauptstadt bekommen, weil unter seiner Führung so ein Fang gemacht worden war. Und er selbst würde natürlich automatisch Vizequestore werden, denn er hatte den Fang gemacht. Er stellte sich vor, was Angelina, seine Freundin, mit ihm anstellen würde, wenn sie erführe, dass sie die zukünftige Frau des Vizequestores sein würde. Er würde garantiert nicht nur unzählige Blowjobs bekommen, nein, er würde sicher den besten Sex aller Zeiten mit ihr haben dürfen. Und er müsste nicht mehr auf die Straße. Er würde jeden Tag in dem schicken Büro seines Ex-Chefs sitzen, die Leute herumkommandieren, mittags eine lange Siesta mit seiner aufregenden Freundin anlegen und immer pünktlich zum Essen zu Hause sein, um noch ein wenig mit den Kindern zu spielen. Nicht, dass sie Kinder hatten. Aber ab jetzt würde er ganz viele machen. Er merkte, dass er langsam einen Ständer bekam und so zündete er sich eine Zigarette an und dann rief er seinen Chef. Damit der schon alles für die Presse vorbereiten konnte, bevor irgend so ein Heini aus der Hauptstadt käme, um den ganzen Ruhm für sich zu beanspruchen. 3. Nachdem sie den Van stehen gelassen hatten, waren sie völlig euphorisch hinter den beiden schwarzen Wagen hergefahren. Sie übertrumpften sich gegenseitig damit, was sie alles tun würden, wenn sie in Kürze reich wären. Und dann hat es einen Knall gegeben. als es den Kühler des alten Kombis zerrissen hatte und der Wagen war heftig dampfend einfach ausgerollt. Natürlich nahm niemand die vier heruntergekommenen Gestalten mit und Busse fuhren hier keine und so hatten sie sich zu Fuß auf den Weg gemacht, zurück zu der Raststätte, an der sie den Van hatten stehen lassen. Zwischendurch war Streit aufgeflammt, weil jeder jedem die Schuld gab, sich nicht um das Auto gekümmert zu haben und sie gingen aufeinander los und versuchten ihre Enttäuschung und ihre Wut damit zu kompensieren und schließlich hatte jeder ein paar blaue Flecken und blutete und dann trotteten sie weiter, um wenigstens mit dem Van wieder zurück nach Hause zu kommen. Einer Streife war der Van längst aufgefallen und sie hatten erst die Kennzeichen und dann die Fahrgestellnummer ins System eingegeben, da eine kleine Chance bestand, dass die Diebe noch in der Nähe waren, aber zuallererst, weil sie so einen Grund hatten, einfach ein paar Stunden hier auf der Raststätte zu parken und dabei ständig Nachschub an Kaffee, Kuchen und Donuts zu bekommen, observierten sie den Van und als dann diese vier verlumpten Gestalten aufgetaucht waren, hatten sie nur gewartet, bis alle im Auto saßen und sie dann eingeparkt. Als sie eingestiegen waren und plötzlich eine Polizeisirene hinter ihnen aufheulte, hatten sie sich nur müde angesehen und als die beiden Polizisten mit gezogenen Waffen ihnen bedeuteten auszusteigen, ließen sie sich widerstandslos festnehmen.